Hallo und herzlich willkommen. Es ist Montag, der 8. Dezember 25. Ich bin Benjamin Gäumer. Hier ist der Buster Wochenstart.
Mein Name ist Marcel Joppa. Ein herzliches Hallo auch von mir zum Wochenstart. Kurz nach Advent Nummer 2. Der Countdown läuft Richtung Weihnachten.
Du merkst, dass hier richtig Zug hinter ist bei mir, ne?
So richtig.
Aber sowas von. Ich habe so viel vor, aber ich würde vorschlagen, wir starten heute musikalisch.
Braun ist deine Farbe des Regenbogens. Braun entsteht durch zu viel Schwarz-Rot-Gold.
Eieiei, woher ist das denn?
Das ist Bonaparte und Bela B. mit ihrem Lied Braun.
Ach, ist da nicht, da habe ich doch, bin ich doch auf Social Media auf dieses Video gestoßen, wo sie irgendwie M&Ms sortieren. Stammt das daher?
Ja, genau. Das passt zueinander. Ich glaube, das ist der Anfang dieses Liedes. Lieber Bela, ich weiß nicht, wie begeistert du von Buster Berlin bist. Wir sind das neue Kultformat nach den Ärzten aus Berlin. Jetzt sind wir da. Wir sind die neuen Player. Also muss ich leider hinten anstellen. Aber ich vermute, du findest uns gar nicht mal so geil. Deswegen werde ich natürlich nur eure Musik spielen, um das zu zitieren und darüber zu sprechen. Wir wollen hier heute keine Rechte verletzen, deswegen war das bloß ein kleiner Auszug. Wir werden gleich noch einen weiteren kleinen von mir geschnittenen Auszug hören, damit wir da schon mal auf der richtigen Seite sind. Denn mit dem Multi-Multi-Multi-Millionär Bela B., dem Punk aus Berlin, möchte ich mich natürlich nicht anlegen, denn egal ob Faringurlaub oder Bela B., diese beiden multimillionenschweren Punks, die haben sicherlich gute Anwälte.
Ja, die uns noch während Corona empfohlen haben, doch bitte zu Hause zu bleiben. Ja, ich erinnere mich, da haben sie doch extra noch ein Lied gemacht, die Ärzte, auch aus dem Homeoffice, dass man sich da social distanzieren sollte und das alles gar nicht so schlimm ist. Ja, da spätestens habe ich dann doch überlegt, also ich bin ja ein großer Ärztefan früher gewesen, aber das hat sich leider abrupt in dem Moment geändert.
Das Lied hieß ja damals Schrei nach Hause oder so, ne?
Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung.
Also ja, Schrei nach Liebe natürlich damals schon ein Anti-Rechts-Song, das war in den 90er Jahren, als es die erste Rechtswelle im Osten gab und auch in anderen Teilen Deutschlands. Jetzt also dieses Lied, aber wenn du Corona ansprichst, naja, die drei Ärzte hatten ja dann das Intro der Tagesthemen gespielt.
Ja.
Und waren dann zu Gast bei Ingo Zamperoni, der ja zuvor schon so großartige Gäste wie Bill Gates gehabt hat. Und da dachten sich die Ärzte, okay, da wo Bill Gates auftaucht und für sein eigenes Produkt wirbt, denn er ist ja selber mRNA-Produzent gewesen, weil er ein wichtiger Aktionär von BioNTech gewesen ist. Da wo also Bill Gates auftaucht, da können ja auch die Ärzte nicht fernbleiben. Dementsprechend sind sie hingegangen, haben das gespielt und haben dann im Interview auch gesagt, ja, also so ist das ja, hier finden wir alles ganz wichtig, dass man da echt brav ist so. Aber wir sind ja nicht die Ärzte, wir haben jetzt keine medizinische Empfehlung. Und ich denke mir so, ja, ihr habt wirklich gar keine Ahnung von dem Thema. Ihr habt euch damit auch nicht wirklich auch nur oberflächlich medizinisch beschäftigt. Von daher solltet ihr vielleicht auch nicht unbedingt euch dann dazu so breit äußern. Meine Meinung.
Die Ärzte haben, glaube ich, so in etwa genauso viel medizinische Fachkenntnisse wie Professor Karl Lauterbach. Nein, das ist natürlich falsch. Die Ärzte sind versierter.
Ich weiß auch nicht, ob die Ärzte vor Bill Gates da waren. Ich vermute mal schon, aber das sei jetzt mal grob wie gesprungen. Ich habe aber noch einen Auszug aus diesem Lied, das möchte ich auch gerne mal spielen. Zur Erinnerung, also eben hieß es ja, Braun kommt von zu viel Schwarz-Rot-Gold. Und hier kommt noch ein zweiter Teil.
Du bist durch dein eigenes Arschloch geboren worden. Wer hat dir das angetan? Lass doch blau, einfach blau und scheiße, scheiße sein.
Ach du liebe Güte. Und dann saßen sie ja in diesem Video da und haben dann erstmal alle braunen Smarties M&Ms oder wie auch immer die da sind, aussortiert und dann die blauen auch. Und dann fragte der eine den anderen, ja warum denn blau? Und dann, ja beiß doch mal rein. Und dann haben sie reingebissen. Siehste, außen blau und innen auch braun. Also ich möchte Ihnen dann allerdings jetzt nicht empfehlen, in die roten und grünen reinzubeißen. Da werden Sie eine große Überraschung erleben.
Touché, Herr Joppa. Das lasse ich mal so stehen.
Ja.
Wir können uns mit diesem popkulturellen Phänomen Bela B. und der Kampf gegen Rechts jetzt nicht so ausführlich beschäftigen. Wir haben so viel auf dem Plan. Ich finde das Lied großartig. Das Lied ist geteilt in zwei Hälften. Erste Hälfte ist so punkig, nicht mein Ding, aber als es dann so balladisch, melodisch wird, fand ich richtig klasse, werde ich mir hier auf meine Spotify-Liste packen. Wo wir bei Spotify sind, ich habe ja so gefeiert. Hast du das mitbekommen, was bei X nicht viral gegangen ist?
Hat das mit der EU-Kommission zu tun?
Nein, mit Basta Berlin, okay. Deinem unverdienten Podcast.
Den mag ich, ja.
Also, der Nutzer @cosmo1701 hat sein Spotify-Rap von 2025 bekommen, also seine Zusammenfassung.
Ach ja.
Und er hat dann geschrieben: Unverschämtheit, wieso bin ich nicht unter den Top 1% bei Spotify? @BenjaminGolme @MarcelJoppa. Also für alle, die jetzt nicht so versiert sind mit Spotify, man kriegt halt eine Jahreszusammenfassung. Was hast du in diesem Jahr gehört? Was waren deine Lieblingspodcasts? Was war deine Lieblingsmusik? Ist natürlich immer ein gutes Gefühl, wenn Spotify mir sagt, dass es alles über mich weiß.
Ja.
Im Fall von Cosmo war es aber so, dass er vor allem Basta Berlin gehört hat. Und zwar 5009 Minuten lang.
Boah, Wahnsinn.
Das ist eine Menge. Können wir mal ausrechnen. Hier wird live recherchiert. Ihr wolltet schon mal wissen, wie das funktioniert bei Basta Berlin. So, es sind 83 Stunden. Und wenn du mal überlegst, dass wir in einem Jahr etwa 100 Sendungen machen, jede Sendung geht etwas über eine Stunde, dann hat der Mann nicht alle Sendungen gehört.
Stimmt, ja, so gesehen.
Und Cosmo, da wunderst du dich, warum du nicht unter den besten 8% bist. Das Ding ist nämlich, er ist unter den besten 9% unserer Fans damit.
Ah, ja, wir haben auch noch eine andere Zuschrift, da ging es um jemanden, der hat glaube ich 1000 Minuten Basta Berlin. Ja, also auf Spotify und auf den Podcast-Plattformen wären wir natürlich auch gerne gehört. Ja,
1000 Minuten, das sind gerade mal 15 Sendungen, der ist sofort exkommuniziert.
Aber es ist ja schon spannend, ne, was da Spotify dann alles registriert und also von mir aus können es natürlich noch mehrere 1000 Minuten sein, Basta Berlin. Ich habe übrigens mitbekommen, zumindest an den E-Mails, aber das liegt in der Natur der Sache, die uns auf Spotify hören, hören uns meist alleine und machen irgendwas zum Beispiel nebenbei oder so vorm Schlafen gehen. Und die uns auf YouTube schauen, machen das ganz häufig mit mehreren anderen zusammen. Also beispielsweise mit der Familie und dann wird es über den Fernseher auch gestreamt. Ist natürlich auch eine schöne Lagerfeueratmosphäre dann.
Das bringt uns zum letzten Lagerfeuer der Nation. Das ist ja so ein bisschen das, was man mit Wetten, dass verbunden hat.
Oh ja, 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 ja. Thomas Gottschalk ist von der großen Bühne gegangen am Wochenende.
Wir werden da heute nicht allzu viel drüber sprechen. Wir haben auch politisch einiges zu beratschlagen, aber dieses Lagerfeuerthema finde ich eigentlich ganz interessant. Also in einem Land vor unserer Zeit, das sich Deutschland nennt und sich abspielte in den 60er, 70er Jahren, da gab es ja einige Lagerfeuer, die wir heute, glaube ich, gar nicht mehr wirklich kennen. Also es waren diese Spielshows am Samstagabend auf einem der drei Kanäle, die man hatte.
Ja, ja.
Was sollte man machen? Man hat halt dann eben Coolen Kampf geguckt oder eben Thomas Gottschalk geguckt. Und dementsprechend hatten die damals auch Marktanteile wirklich, jenseits der 50. Überleg mal, wenn es drei Programme gibt, dann ist ja ein Marktanteil von 33%. Also bestenfalls Durchschnitt.
Das waren dann auch wirkliche Gassenhauer, also Straßenfeger. Am nächsten Tag hat sich dann jeder drüber, oder besser gesagt am Montag danach, bei der Arbeit hat man sich über Wette XY bei Wetten, dass unterhalten. Oder über den Promi, der da gewesen ist, in der Schule, bei der Arbeit. Das war damals noch ein Gesprächsthema.
Jetzt also der Mann, der das jüngste Lagerfeuer moderiert hat, Thomas Gottschalk, abgetreten. Das war erstmal sein letzter Auftritt gestern Abend bei RTL. Kurz nach 22 Uhr ist er dann die Showtreppe raufgegangen. Und in dieser Sendung ging es auch tatsächlich um seine Krankheit. Aber man hat auch nochmal so ein bisschen Tommys Einstellung zu allem, was er so erlebt hat, mitbekommen. Hast du es selber gesehen?
Ja, Samstagabend war es.
Ach, Samstagabend?
Ja, genau. Und ich habe auch reingeschaltet, nicht komplett geguckt, aber es war ja so darauf ausgelegt, die Sendung mit Schöneberger und Jauch, die geht normalerweise auch gerne bis 0 Uhr oder bis 1 Uhr, je nachdem. Sie haben es aber so gemacht, dass um 21:45, also quasi zur noch Primetime, Thomas Gottschalk dann die Showtreppe raufgeht und rausgeht und damit auch das Ende eben eingeläutet ist, seine Rente, wenn man so möchte. Und das danach hat dann sein alter guter Kumpel Mike Krüger die Sendung weiter moderiert, der übrigens auch extra aus der Showrente gekommen ist, um den Abend dann zu moderieren. Ja.
Dann hören wir mal eine Aussage von Thomas Gottschalk bei RTL.
Ich habe mir bis 75 Zeit gelassen. Und die 75 vergingen schnell. Ich habe die beste Zeit erlebt, die es im Fernsehen gab.
Ja, da gebe ich ihm recht.
Ja, genau das wollte ich noch kurz mit dir andiskutieren. Die beste Zeit, die es im Fernsehen jemals gab, war die Zeit, die Thomas Gottschalk mitgestaltet hat. Also ich würde da mal sagen, die 80er und 90er Jahre.
Hm, hm. Sehe ich eigentlich auch so. Natürlich kam auch in der Zeit das Privatfernsehen auf, wo sich RTL dann auch mit verschiedenen Shows versucht hat. Bei den Öffentlich-Recht, also ich finde schon, dass Wetten, das immer noch auch in den 90ern immer noch so ein strahlendes Leuchtfeuer gewesen ist, klar. Aber es kamen immer mehr Shows auf mit immer mehr Prominenten. Aber internationales Flair hat meiner Meinung nach nur Thomas Gottschalk vermittelt durch die Gäste, die er dort sitzen hatte. Man sagt ja bis heute, ich weiß nicht, ob da was dran ist, aber man sagt bis heute, dadurch, dass er ja auch in L.A. gelebt hat und dann auch viele Promis selbst kannte, dann war das einfacher, die zu bekommen. Und das mag durchaus sein. Und ich fand die Fernsehzeit damals auch wirklich spannend und gut.
Wen hatte er nicht? Also er hatte wirklich alle. Er hatte Cher, aber er hatte halt auch Cher. Die waren alle da. Also sie waren natürlich irgendwann alle da. Tom Hanks. Und das Schönste ist ja, wenn die dann darüber sprechen, was für Erfahrungen sie in Deutschland gemacht haben, was da für Comedy-Shows und was für TV-Shows da laufen. Tom Hanks hat das ja auch mal gemacht. Die sind dann doch etwas ratlos. Die schauen ungefähr auf Wetten, das, wie wir auf Takeshis Castle aus Japan geguckt haben.
Richtig, ja, ja. Also schlimmer geht immer. Ich denke, dann war Tom Hanks noch nie in Japan. Aber ja, natürlich. Also teilweise ist es ja wirklich absurd gewesen, was dann hier zur Primetime, zur Showzeit am Samstagabend vonstatten gegangen ist. Aber da haben die mitgemacht und sind wir doch mal ehrlich, die meisten wollten doch auch ihre Filme, ihre Lieder oder ihre Bücher promoten und sind deswegen da ins Fernsehen gekommen.
In die größte Show, in die größte Plattform, die sie gegeben hat. Na klar, deswegen sind sie gekommen. Aber Wetten, das war eben auch eine Show für das gemeine Volk. Wo sonst habt ihr es gesehen, dass Ursula von der Leyen in eine Mülltonne gestopft wurde?
Meine Lieblingsszene. Ja, aus so vielen Jahren Wetten, das ist das sicherlich eine meiner Lieblingsszenen.
So, bestes Fernsehen aller Zeiten. Ich habe neulich einen Artikel gelesen über einen 15-jährigen Jungen, der es sich nach dem Konsum des Films Titanic so Leidenschaft gemacht hat, im Jahre 1920 zu leben.
Aha.
Bedeutet, der zieht sich nur an in Klamotten von damals, der hat sich auch Unterhosen selbst genäht im Stil von damals, sein ganzes Zimmer ist eingerichtet im Stil von damals, Fernsehen, Handy, das ist alles Teufelzeug, kommt ihm nicht in die Tüte. Und das finde ich ganz interessant, weil ich schwelge ja auch. Ne? Also ich weiß gar nicht, was meine Zeit ist, aber so drei Damen vom Grill, die Anfänge 70er Jahre. Ja, da kann man sagen, da war wirklich alles besser. Auch das Fernsehprogramm war besser.
Gut, ich bin mit Bud Spencer und Terence Hill aufgewachsen. Also für mich wäre dann wahrscheinlich eher die Wildwestzeit. Die favorisierte. Allerdings gab es da auch keine Handys. Sehr schön. Gefällt mir auch sehr gut, ja. Aber ja, die 70er, drei Damen vom Grill, das habe ich mir tatsächlich auch letztens nochmal wieder ein paar Folgen angeguckt. Einfach so zum Schwelgen in eine Zeit, die ja schon irgendwie sehr schön war. Sie war irgendwie entschleunigter. Du musstest nicht dauernd irgendwo erreicht werden mit deinem Mobiltelefon. Du hast die Nachrichten, die dann schon einen Tag alt waren, aus der Tageszeitung entnommen. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Diskussionskultur in Deutschland auch eine andere gewesen ist. Man hat sich natürlich am Stammtisch oder eben am Imbiss über die Politik aufgeregt. Das kann man immer, zu jeder Zeit, egal wer gerade Kanzler oder Kanzlerin ist. Aber es ist irgendwie anders vonstatten gegangen, als das heute ist. Vor allem dieses moralisch Überhöhte. Das haben wir irgendwie nicht gehabt. Und ein Wort noch, natürlich im Fernsehen ist auch Politik anders behandelt worden, als das heute ist.
Aber von wegen, früher war alles besser. Ich habe gerade Lola Rent geguckt, mir danach den Wikipedia-Artikel durchgelesen. Zwischen der Veröffentlichung im Kino und der Veröffentlichung im normalen, frei empfangbaren Fernsehen lagen 3 Jahre.
Boah, das ist schon lang.
Also normales Fernsehen gucke ich überhaupt nicht mehr. Das heißt, alles, was ich gucke, spielt sich auf Streaming-Plattformen ab. Können ja auch theoretisch öffentlich-rechtliche sein. Sehr theoretisch.
Sehr theoretisch.
Aber mein Gefühl ist, wenn ein Film heute im Kino ist, kann ich ihn in 3 Monaten irgendwo bei Netflix, Amazon, Paramount, sonst wo gucken.
Ja, das ist mittlerweile so. Und dann bin ich auch immer wieder ganz überrascht, weil überleg mal, was so ein Kinoticket mittlerweile kostet. Ich meine, je nachdem, wo du jetzt hingehst, aber nehmen wir mal diese riesigen Multiplex-Dinger. Und wenn ein Film Überlänge hat und vielleicht sogar noch 3D ist, dann bezahlst du pro Ticket gerne mal 24 Euro und dann hast du noch nichts zu knabbern dabei und keine Cola. Das ist Wahnsinn. Und wenn du dann schaust, wie viel beispielsweise so ein Netflix-Abo im Monat kostet, und da hast du dann natürlich möglicherweise schon 3 Monate später dann irgendwie dann den Kinofilm.
Gibt es Kinofilme in 3D?
Ja.
Also ich meine, ich weiß, dass es das gab, aber ich dachte, das hätte sich nicht durchgesetzt.
Doch, doch. Also die richtig großen Blockbuster zum Beispiel, wenn ich jetzt an so Marvel-Verfilmungen denke oder so Avatar, kommt ja jetzt auch ein neuer in die Kinos. Hast du die Möglichkeit, 3D dir anzuschauen, und das wird eigentlich in den großen Kinos auch immer gemacht. Sogar auch in den kleineren. Kriegst du dann irgendwie so eine Leihgebühr für so eine kleine 3D-Brille oder möglicherweise hast du eine zu Hause und nimmst die mit. Sowas halt, ja.
Wahnsinn. Das letzte Mal, dass ich ins Kino gegangen bin, da war ich so aufgeregt, bin ich gleich am ersten Tag, am Donnerstag da rein. Das war Spiel mit das Lied vom Tod. Gut, ich wollte dazu nur sagen, es ist natürlich nicht unbedingt alles besser, wenn Filme sehr schnell verfügbar sind, wenn ich jederzeit entscheiden kann, was ich wirklich gucken will und nicht, was sich irgendwie der Himmler vom ZDF ausgedacht hat, was ich gucken soll, dann ist das natürlich eine große Freiheit für mich, von der mache ich sehr, sehr gerne Gebrauch. Mhm. Und deswegen ist das Streaming natürlich eine tolle Angelegenheit, aber es gibt kein Lagerfeuer mehr, man versammelt sich nicht mehr hinter etwas, man kann auch nicht mehr darüber sprechen am nächsten Tag, und es ist vielleicht für eine Nation auch ein kleines bisschen bedenklich, wenn es gar nichts mehr gibt, worauf man sich einigen kann. Und da möchte ich gerne noch ein Wort zur deutschen Nationalmannschaft verlieren. Aha. Im nächsten Jahr ist es ja endlich soweit. Und worauf können wir uns denn einigen? Dass die Weltmeisterschaft irgendwo in mehreren Ländern stattfindet, die man erstmal eine Weile aufzählen muss, weil man kann ja nicht mal Nordamerika sagen, denn Mexiko ist ja wohl nicht Nordamerika.
Richtig.
Das heißt, Kanada, Vereinigte Staaten von Amerika und Mexiko werden diese Weltmeisterschaft austragen. Und ihr glaubt ja nicht, das wird ja immer verrückter, denn demnächst gibt es eine Weltmeisterschaft, ich werde euch das nochmal ausklambüsern gleich, während Herr Jopper seine Ausführung macht, aber das wird viel verrückter. Die Weltmeisterschaft wird eines Tages auf der ganzen Welt sein. Das hat sicherlich einige Nachteile. Aber wir spielen jedenfalls gegen Ecuador, Elfenbeinküste und gegen Curaçao. Und dass wir gegen Curaçao spielen und dass da auch andere Mannschaften dabei sind, die man auf der Karte niemals finden wird, liegt daran, dass sie den ganzen Modus verändert haben. Sie haben 50% Mannschaften draufgepackt, von 32 Mannschaften auf 48 erhöht. Und warum macht man das? Geld. Herr Infantini will Geld. Sie wollen nur eure Kohle. Deswegen müssen wir uns mit Curaçao abgeben. Das ist der Punkt. Und da frage ich mich, ist denn die deutsche Nationalmannschaft noch mein Lagerfeuer? Wenn ich mir angucken muss, dass sie Teil dieser Mega-Geldmaschine sind und da auch sehr, sehr gerne mitmachen. Wenn ich weiß, dass der DFB dann den Frauenfußball nach vorne bringen will, natürlich auch bloß um ein Marktinstrument oder zu erschließen und um politisch korrekt zu sein. Etwas, was aber den Fan gar nicht interessiert. Wenn es den Fan wirklich interessieren würde, müsstest du auch den Frauenfußball nicht permanent nach vorne pushen. So, und vielleicht dazu nur noch ein Punkt. Wir haben ja sowieso ein kleines Patriotismusproblem, denn zu viel Schwarz-Rot-Gold ist braun. Das haben wir ja gerade gelernt. Also darf ich jetzt eigentlich meine schwarz-rot-goldene Flagge hissen oder darf ich das nicht? Und muss ich mir vorher noch eine Regenbogenbinde ans Bein binden oder nicht? Das sind doch die Probleme, über die wir sprechen. Das heißt, das Lagerfeuer Wetten, dass ist irgendwann implodiert, hat auch keiner mehr groß Bock drauf. Und das Lagerfeuer Deutsche Fußballnationalmannschaft, machen Sie uns kaputt.
Ja, das machen sie aktiv. Ich bin übrigens selbst mal gespannt, weil die deutsche Nationalmannschaft sehr früh drüben spielen müsste, damit das für uns im Fernsehen eine verträgliche Zeit ist. Ich glaube, irgendwie so 15 Uhr müsste es drüben sein, damit es bei uns irgendwie noch am Abend und nicht in der Nacht läuft. Das nur am Rande. Curaçao ist das erste Mal bei einer WM dabei. Gut, kein Wunder bei so vielen neuen Mannschaften, die im nächsten Jahr da spielen werden. Ich freue mich da trotzdem drauf. Ich freue mich immer auf eine Fußball-WM, wenngleich ich gar nicht so ein großer Fußballfan bin, weil ich dieses Public Viewing mag. Also bei einer Kneipe mit einer Leinwand, dann mit Gleichgesinnten da irgendwie die Nationalmannschaft anzufeuern. Das mag ich sehr gerne. Deswegen mag ich auch Winter-WMs nicht so gerne oder Winter-EMs oder wie auch immer. Aber du, es ist natürlich alles eine Geldmacherei. Das ist ja völlig klar. Ich bin aber gar nicht so skeptisch dagegenüber, dass da jetzt auch kleinere Mannschaften drin sind. Kann man mal schauen. Und ich meine, gegen die müssen wir auch gewinnen, sonst wirst du eh kein Weltmeister. Ich glaube, im Halbfinale könnten wir auf Frankreich schon treffen. Spätestens da sind wir eh raus.
Nein, das ist alles nicht ganz richtig. Zum einen sind die Spielzeiten jetzt schon halbwegs bekannt. Die deutschen Fans sollen da ein bisschen Glück gehabt haben. Und Frankreich kommt ein bisschen vorher im Turnier. Also du hast doch die ganzen kleinen Mannschaften in der Qualifikation. Da haben sie doch mitgespielt. Und da haben sie keinen Stich gesehen. Also warum müssen sie dann unbedingt auf die große Bühne, damit wir irgendwie am Tag 6 Spiele haben, auf die wir uns dann angeblich konzentrieren wollen oder um das Turnier in die Länge zu ziehen. Da geht es um
Geldmacherei
und ich habe keinen Bock drauf.
Ich gucke eh keine anderen Spiele außer die Deutschen.
Na siehste, aber ich würde mich auf jeden Fall richtig freuen, wenn unsere Nagelsmänner sich dann doch gegen Curaçao blamieren würden. Denn meine Meinung ist, entweder wir kommen wirklich weit, spielen tollen Fußball oder wir blamieren uns bis auf die Knochen. Dazwischen will ich nichts. Also jetzt hier so ein hart erkämpftes 1-0 gegen Curaçao, ja, das brauche ich nicht.
Vielleicht blamieren wir uns und kommen ein bisschen weiter. Das weiß man ja auch nicht. Man kann ja auch schlecht spielen gegen noch schlechtere Mannschaften. Das wäre dann so der Worst Case.
Ich bin ja schon dankbar, dass wir keinen unserer unfassbaren Angstgegner haben, wie Korea, Japan oder Transsilvanien. Das ging ja nicht so gut aus in den vergangenen Jahren. Ich habe es euch rausgesucht, Leute. Die Weltmeisterschaft im Jahre 2030 in den Ländern Marokko, Spanien, Portugal, Argentinien, Paraguay und Uruguay.
Erinnere ich mich.
Ey, Leute, aber Hauptsache wir schützen das Klima, weißt du? Das ist ganz wichtig,
dass man
hin und her jettet. Also, und danach geht's dann nach Saudi-Arabien. Bis dahin ist das eine lupenreine Demokratie.
Ja, so viel ist sicher, mit ganz viel Klimaanlagen.
Aber Saudi-Arabien ist ja tatsächlich wirklich ein Land im Aufbruch. Bekommst du das mit?
Ich bekomme es immer wieder am Rande mit. Da gibt es ja den Kronprinzen, der einen sehr in Anführungsstrichen westlichen Kurs verfolgt, was jetzt nicht unbedingt im Inneren, was Religion angeht, spürbar ist, aber was die Öffnung, die wirtschaftliche Öffnung des Landes natürlich angeht, was aber auch solche Leuchtturmprojekte wie die WM angeht, der ist da ganz stark hinterher, das Land eben zu öffnen, auch übrigens touristisch zu öffnen. Auch da macht Saudi-Arabien extrem viel Werbung. Müssen sie halt nur noch irgendwie politisch alles umsetzen, ne?
So, ja, so machen wir das dann. Alles klar. Ich würde vorschlagen, wir verlassen jetzt den seichten Sektor.
Ach was.
Und gehen ans Eingemachte. Ich finde, das Eingemachteste, was wir uns heute vorgenommen haben, ist eigentlich Wolfram Weimer.
Ah, ja, ich will immer CDU-Politiker sagen, ist ja völlig falsch. Der gehört ja gar nicht offiziell irgendeiner Partei an, wurde aber von der Regierung, ich glaube von der CDU-Seite her nominiert. Oder?
Er ist ein Vertrauter von Friedrich Merz.
Genau.
Er ist natürlich als konservativer Blattmacher bekannt geworden, als Verleger. Muss man eigentlich dazu sagen, dass seine Publikation The European wahrscheinlich nur geneigten Redakteuren dieser Zeitung bekannt gewesen ist. Und dass er auch den Business Punk rausgibt, über den wir uns neulich mal kurz lustig gemacht haben.
Ja.
Und dass er eben auch den Ludwig-Erhard-Gipfel veranstaltet. Ich weiß nicht genau, ob Ludwig Erhard sein persönliches Einverständnis dazu gegeben hat. Wohl eher nicht. Der Ludwig-Erhard-Gipfel ist also etwas, was man als bayerisches Davos inszenieren wollte. Markus Söder ist selber ganz begeistert, ist auch selber Stammgast. Das heißt, da am Tegernsee treffen sich Politiker, da treffen sich Wirtschaftsbosse und können miteinander sprechen.
Ja, und müssen natürlich, also nicht die Politiker, sondern die Wirtschaftler, müssen natürlich auch ein bisschen was zahlen, um da vor Ort zu sein. Also der Taler lacht. Und Wolfram Weimer beziehungsweise seine Firma, die dort das alles ja auch mit organisiert, die managt das dann natürlich und hat das auch schon vor seiner Zeit als Kulturstaatsminister im großen Umfang getan, aber eben auch noch während seiner Amtszeit.
Es geht da also um 10.000 Euro, die eine Firma schon mal auf den Tisch legen kann und dann bekommt man da einen Stand auf dem Gelände dieser Veranstaltung. Dann darf der Chef oder wer auch immer da berufen ist, darf dann auf die Bühne, darf ein bisschen was zu sagen zur Firma, sich vorstellen, an einer Diskussion teilnehmen. Und es gibt eben auch Pakete, da kann man sich das exklusive Abendessen dazu kaufen. Und bei diesem exklusiven Abendessen sind dann eben illustre Gäste aus der Politik dabei. Unter anderem immer wieder auch Ricarda Lang von den Grünen auf dieser Veranstaltung zu finden. Aha. Und das ist so geil, weil der Otto Normalbürger denkt sich da natürlich. Erstens denkt er sich, also wenn jetzt ein Firmenboss mit einem Politiker sprechen möchte, hat er da nicht auch andere Möglichkeiten und Wege? Hat er nicht auch einen Lobbyverband, der dafür sorgen soll, dass dieses Gespräch zustande kommt? Und ist er nicht wichtig genug, um es sowieso hinzukriegen? Braucht es dafür Wolfram Weimer? Dann fragt man sich, ist es in Ordnung, wenn Firmen Zehntausende Euro an so einen Vermittler bezahlen, damit der sich Geld verdient? Dann fragt man sich, bekommen die Politiker da eigentlich auch was für? Also bekommt Ricarda Lang Geld dafür, wenn sie da hingeht? Bekommt sie da jetzt eine Aufwandsentschädigung wie ein Redehonorar von 800 Euro, was dann möglicherweise schon viel Geld wäre für einen Tag Ricarda Lang, aber ja irgendwie noch angemessen wäre? Oder geht es da um tausende Euro? Das wissen wir leider nicht. Und das sind Fragen, die sich stellen. Und im Moment, jetzt ganz aktuell, stellt sich eben die Frage, hat Herr Weimer seine Beziehungen in die Politik schon bereits zu Geld gemacht mit diesem Gipfel?
Tja, er hat ja dann, als das Thema hochkochte, übrigens weil neue Medien darüber berichtet haben, unter anderem war es ja auch News, die das recherchiert haben, und dann ist er doch massiv unter Druck geraten, nicht nur weil diese neuen Medien, sondern weil es eben auch in Social Media und dann sogar irgendwann in die ehemaligen Leitmedien rübergekommen ist, das Thema. Und dann hat er gesagt, na ja, also er sieht da jetzt eigentlich nicht so das große Problem, er findet es eher schwierig, wenn diese AfD-Medien ihn da angehen. Und außerdem hätte er doch jetzt ja auch seine Firmenanteile an einen Treuhänder übergeben.
Ja, wir hören mal rein in ein paar Weimars. Wir fangen mal an mit seinem Verhältnis, wie er jetzt gerade in der Firma aufgestellt ist. Die Töne, die wir jetzt spielen, stammen übrigens alle aus dem Mitteldeutschen Rundfunk von der Sendung TTT.
Titel, Thesen, Temperamente.
Ich dachte, du machst jetzt irgendeinen Tittenwitz, aber ich bin dir dankbar, dass du es nicht gemacht hast. Wir sind hier hochseriös und ihr kommt da.
Müssten Sie nicht auch alle Anteile, praktisch das Unternehmen abgeben? Das kam insbesondere auch von den Grünen. Und ich habe die Debatte verfolgt und habe mir gedacht, okay, auch wenn es das Gesetz nicht vorschreibt, ich finde, die haben recht. Und deswegen habe ich auch die Anteile abgegeben.
Ja, Moment mal. Also er hat sie an einen Treuhänder übergeben. Das heißt, dass nach seinem Job als Regierungsbeauftragter er ja diese Anteile noch weiter hält und auch sicherlich an denen ja weiterhin verdient.
Es ist alles komplett bescheuert. Also jetzt zu sagen, Weimar lügt, würde vielleicht ein bisschen zu weit gehen, aber lasst euch das mal erklären, wie jeder vernünftige Mensch es eigentlich versteht. Weimar hat das Ding gehört, zusammen mit seiner Frau. Gehört ihm auch immer noch. Die 50%, die ihm gehören, hat er aber schon zu Beginn der Regierung stillgestellt. Das heißt, er sollte während seiner Regierungszeit davon nicht profitieren. Er hat keine Stimmrechtsanteile im Moment. So, das ist relativ sauber, muss man sagen. Und das hat auch schon nach seiner Aussage vor dem Druck der neuen Medien gemacht. Nach dem Druck der neuen Medien hat er seine Anteile dann angeblich abgegeben oder übergeben. Aber Leute, die liegen jetzt bei einem Treuhänder, die sind nicht verkauft. Das heißt, die gehören ihm nach wie vor letzten Endes. Und wenn er aus dem Amt ausscheidet, was ja eigentlich nur noch eine Frage von Stunden sein sollte, aber wahrscheinlich eher eine Frage von Jahren sein wird, im Moment sieht es dann auch aus, als wenn er durchzieht, dann gehen die Anteile auf ihn zurück. Und was mit dieser Firma Weimar Media Group in der Zwischenzeit passiert ist, wenn sie also gewachsen ist, da profitiert er natürlich dann davon, wenn er seine Anteile in vollem Umfang zurückbekommt. Das ist der eine absurde Teil. Und der zweite absurde Teil, wer hat denn jetzt die Stimmrechtsanteile? Der Treuhänder, der nicht abstimmen soll, aber vor allem ja seine Frau.
Ja, klar.
So, und seine Frau profitiert ja auch von den Gewinnen, die in der Zwischenzeit gemacht werden. Und Frau Weimar und Herr Weimar sind ja möglicherweise und wahrscheinlich eine Zugewinngemeinschaft. So, also er profitiert auf jeden Fall davon, wenn es der Weimar Media Group gut geht. Und das ist ja das Problem, was hier kritisiert wird. Und er antwortet dann mit solchen Nebelkerzen wie der hier.
Also, würden Sie jetzt meiner Frau ein Berufsverbot erteilen wollen oder was? Das verstehe ich wirklich nicht.
Ja, wenn Sie es nicht verstehen, dann hören Sie Basta Berlin, Herr Weimar. Wir sind wirklich für jeden Kulturstaatsminister unbedingt hörenswert. Ich habe es Ihnen doch gerade erklärt. Sie und Ihre Frau machen sich die Taschen voll. Egal, wem die Anteile gehören. Wenn die Weimar Media Group Geld verdient am Tegernsee mit dem Ludwig-Erhard-Gipfel, dann wird das Ihnen zugutekommen. Entweder jetzt oder in 3-4 Jahren. Und Ihrer Frau sowieso schon jetzt. Es ist doch nicht so einfach zu verstehen. Und es bleibt natürlich das Geschmäckle, wenn da solche Leute wie Wirtschaftsministerin Reiche auftauchen. Karl Theodor zu Guttenberg Reiche. Ja? Wenn da der Kanzleramtsminister kommt, dann wertet das den Kongress auf und Sie bekommen Gelder von Unternehmen. Zehntausende. Und das kann man dann eben Ihnen unterstellen, dass Sie im Kabinett gesagt haben, Mensch, Frau Karl Theodor zu Guttenberg Reiche, Sie sollten da mal vorbeigehen, das wäre echt nett von Ihnen, dass Sie Ihre Kontakte zu Geld gemacht haben. Das ist das Problem, Herr Weimar. Jetzt haben Sie es vielleicht mal verstanden. So dumm sind Sie doch. Sind Sie wirklich? Er ist doch nicht dumm, oder? Ist er dumm?
Nein, er versucht sich nur rauszureden und ganz im Ernst, er hätte diesen Job unter diesen Vorzeichen überhaupt nicht annehmen dürfen. Dann hätte man sich etwas komplett anderes überlegen müssen mit dieser Firma, aber gerade auch eben, weil seine Frau jetzt alleinige Geschäftsführerin ist von dieser Media Group. Allein da sehe ich ja schon die großen Probleme und da kommt er meines Erachtens auch nicht so einfach davon, wie er sich da hinstellt und vor allem, ich habe mir dieses Interview bei TTT auch angeschaut und es ist ja eigentlich hauptsächlich so, dass Weimar dort sitzt und alles versucht, in die rechte Ecke zu schieben. Es geht eigentlich kaum um die Vorwürfe, sondern nur, wie schlimm das alles jetzt für ihn sei, weil das ja alles aus der AfD-Ecke gekommen sei und das eine ja konzertierte Aktion gewesen sei. Und von Schuldeingeständnis sehe ich da nichts, aber gar nichts.
Liebe Basta Berlin-Gemeinde, vergesst die russischen Drohnen. Die neue Gefahr: AfD-Drohnen.
Diese AfD-Kreise, die lassen Drohnen über mein Haus fliegen, machen dann kleine Videos und Social-Media-Schnipsel. Die gehen an meine Familie, die gehen an die Mitarbeiter des ehemaligen Verlages. Und insofern erlebe ich, und das ist der wirklich unangenehme Part in dieser Konstellation, eine harte Kampagne der AfD gegen meine Person.
Kann er das beweisen? Also kann er sagen, da ist jetzt, keine Ahnung, in meinem Vorgarten oder vor dem Vorgarten ist Björn Höcke gewesen, der hatte da so eine große Fernbedienung und hat damit dann so eine Drohne über mein Haus gesteuert. Oder ist das eine reine Vermutung? Oder ist es so, dass er sagt, News oder wie sie heißen, der Kontrafunk, die sind ja eigentlich AfD und deswegen sind das AfD-Kreise gewesen, die da Drohnen fliegen lassen. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob da wirklich welche geflogen sind. Irgendwelche Beweise hat er ja auch nicht vorgelegt, aber das ist doch völlig absurd alles.
Herr Weimar, sind die Drohnen gerade mit uns im Raum? Also, es ist echt eine geile Story. Du beschreibst es absolut richtig. Er sagt die ganze Zeit AfD-Kreise, AfD-Kreise und meint dann auch, also hat auch die AfD als Partei selber genannt. Es ist, ich finde die Sache unfassbar interessant und ich erlaube mir, eine Position des Widerspruchs einzunehmen. Mhm. Fangen wir doch mal an damit, ob er das hätte verkaufen sollen. Naja, wenn du so streng bist, dass der Herr Weimar seine Anteile und sein ganzes Unternehmen verkaufen muss und auch seine Frau das Unternehmen verkaufen muss, dann bedeutet das, dass Herr Weimar nicht in die Politik gehen würde. Mhm. Denn wenn er sagt, ich habe das jetzt hier über Jahre aufgebaut, das ist mein Baby, der Erhard-Gipfel ist mein Baby und das musst du auch über viele Jahre aufbauen, damit sie das rumspricht, damit es wirklich erfolgreich wird, dann kann ich das doch jetzt nicht einfach verkaufen, nur weil ich Kulturstaatsminister werden will. Ihr müsst mir das doch ermöglichen, dass ich beides machen kann. Ansonsten werdet ihr mich als klugen Kopf da einfach nicht in der Politik haben.
Mhm. Ja, dann halt nicht. Nein, ich meine, es gibt ja ein generelles Problem, über das man diskutieren kann. Das ist, welche Menschen hast du in einer Regierung sitzen? Möchtest du in einer Regierung Berufspolitiker, die also in ihrem Leben nichts anderes gemacht haben, vom Schlag Philipp Amthor, die da aufgewachsen sind und nur in der Politik tätig sind und? Oder möchtest du Leute, die früher einmal in der Wirtschaft waren, wie Frau Reiche, wie sicherlich natürlich auch Friedrich Merz? Dann kommen natürlich sehr schnell Vorwürfe wie wirtschaftsnah und haben dann noch ihre Verbindung. Ja gut, natürlich werden sie die haben. Wie sieht es aus mit Leuten, die vor einem ganz anderen Bereich gearbeitet haben? Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir Frau Roth als Kulturstaatsministerin auch ganz schrecklich gefunden haben. Also zumindest ich habe das sehr als schrecklich empfunden. Ist da jetzt Herr Weimar dann besser? Das sind alles Fragen, die man natürlich aufmachen kann. Wie weit dürfen Leute aus dem realen Leben, also die schon mal irgendwas geleistet haben, Geld verdient haben, in die Politik? Und wie kann man es ihnen möglich machen oder nicht? Ich finde das spannend, aber bin auch unzufrieden, wie es läuft.
Dieses Thema wäre in den Vereinigten Staaten natürlich nicht einmal den Hauch einer Erwähnung wert.
Ja. Nein.
Also kurz bevor die Amtseinführung ist, startet Donald Trump einen Meme-Coin und danach auch noch einen Meme-Coin für seine Frau, verkauft für, ich glaube, der hatte hunderte Millionen Dollar damit eingenommen. Er, der aber gleichzeitig dann auch schon angekündigt hat, die Kryptogesetzgebung radikal zu entschlanken und solche Meme-Coins und alles Mögliche viel leichter zu machen. Also bei Donald Trump gibt es so viele Vermutungen und Hinweise darauf, dass er Politik macht, von der er profitiert. Unfassbar viele Verwicklungen. Und jetzt haben wir bei Weimar also diese Geschichte, die, nun ja, die man klein finden kann. Ich finde bei Weimar andere Sachen viel ärgerlicher. Zum einen ist die Frage, brauche ich so einen Erhard-Gipfel wirklich? Welche Gelder fließen da eigentlich? Warum jetzt auch noch dieses Hinterzimmer? Die haben permanent irgendwelche Hinterzimmer. Die treffen sich bei Galas, die treffen sich auf etlichen Kongressen. Braucht es jetzt auch noch das? Und braucht es überhaupt diese gesamte Kongressmentalität? Ich als Bürger habe keine Chance, mit Ricarda Lang vernünftig ins Gespräch zu kommen. Aber jemand anderes kauft sich diese Chance für 40.000 Euro. Ich finde das nicht gerecht und ich finde es auch nicht besonders demokratisch. So, der nächste Punkt ist ja vor allem die Urheberrechtsstory. Der Urheberrechtsskandal spielt jetzt ja praktisch keine Rolle mehr. Der scheint jetzt ja ausgestanden zu sein. Und der ist ja eigentlich noch viel heftiger, weil der ist deutlich leichter belegbar. Da muss man nicht vermuten, dass Herr Weimar seine eigenen politischen Kontakte verkauft und sich damit eine goldene Nase verdient, sondern hier ist es doch offensichtlich, dass Weimar und seine Weimar Media Group bei The European das geistige Eigentum anderer Menschen weggenommen hat. Und das waren zum Teil zwar Reden von Annalena Baerbock, die sie öffentlich gehalten hat. Da kann man ja sagen, es war ja im Bundestag und wir... Unsere Chronistenpflicht ist es ja, das hier auch noch einzustellen auf unserer Homepage.
Aber dann musst du es anders kennzeichnen.
Aber erstens mal wäre es ja schon ganz nett, wenn man da vorher mal fragt, ob es in Ordnung ist. Und was ja passiert sein soll, das kann man auch nicht mehr nachvollziehen, denn sobald die Sache richtig aufploppte, wurde die Homepage weitestgehend gelöscht. Was zum Beispiel Plagiatsjäger Stefan Weber zu mir gesagt hat, dass es ganz klar so aufgemacht war wie ein Autorenprofil. Und auch seine Texte da genommen wurden und er hat sie nicht öffentlich im Bundestag gehalten, sondern irgendwo geschrieben. Das heißt, die Weimar Media Group, so scheint es derzeit zu sein, hat von unterschiedlichen Akteuren, von Dutzenden, das geistige Eigentum genommen und es so dargestellt, als wenn es eine Absprache gäbe, das zu dürfen und möglicherweise die Leute sogar absichtlich für The European geschrieben haben und dafür auch noch entgolten wurden. Das war aber nicht der Fall. Es bestand keine Geschäftsbeziehung. Es war aus meiner Sicht die Vorgaukelung einer Geschäftsbeziehung. Und das hat der Mann gemacht, der sich dann wirklich auf die Bühne stellt und sagt, die KI-Unternehmen klauen das geistige Eigentum anderer Menschen. Und das ist eigentlich der Skandal. Aber den hat er ja bereits ausgesessen mit seinem Kanzler Friedrich Merz.
Ja, und früher sind Politiker wegen viel kleineren Dingen zurückgetreten. Heutzutage hat man das Gefühl, dass eigentlich niemand mehr zurücktritt. Der größte Rücktritt, an den ich mich jetzt noch erinnere, war während der Ampelzeit, als es die Hochwasserkatastrophe gegeben hat. Da hatten wir noch einen Rücktritt. Aber ich meine, Jens Spahn, der hätte schon tausendmal zurücktreten müssen, unter anderem wegen seiner Maskendeals, aber noch wegen verschiedener anderer Sachen. Das passiert einfach nicht mehr. Und damit, ich meine, wir hier, sind wir ehrlich, Benjamin und ich und auch viele von euch da draußen haben das Vertrauen in die Politik, wenn es denn jemals bestanden hat, schon lange verloren. Aber es gibt ja auch viele andere da draußen, die das vielleicht anders sehen, die vielleicht ja irgendwie in die Institutionen noch Vertrauen haben. Auch bei denen schwindet das. Es ist also auch ein absoluter schädlich für die Demokratie, schädlich für das Land, schädlich in das Vertrauen an die Oberen. Ja, und dann werden sie schon sehen, was sie davon haben.
Das Ding ist noch nicht ausdiskutiert hier bei uns. Wir machen einen kleinen Break für euch, damit ihr die Möglichkeit habt, unseren sündigen Lebenswandel zu finanzieren. Oder was auch immer wir damit machen wollen. Vielleicht kaufen wir uns ja damit auch eine vegane Butter. Das ist sicherlich mega gesund mit dem ganzen Zeug, was da reingemischt wird, damit es streichfähig ist. Aber das ist eure Chance. Wenn ihr wollt, könnt ihr unsere Arbeit und unser Leben finanziell unterstützen mit einer freigebigen Zuwendung. Die Information dazu bekommt ihr auf unserer Homepage basta.berlin bei Telegram. Das heißt, Banküberweisung, PayPal, das ist möglich.
Richtig, basta.berlin, da gibt es auch noch einen Link zu unserem Webshop oder zu unseren Social-Media-Kanälen, die wir ja auch bespielen. Also schaut da gerne mal rein und jeder Euro hilft uns. Ein kleiner Beitrag zur Meinungsfreiheit. Vielen, vielen Dank auch an alle, die schon mitgemacht haben und die das noch tun werden.
Monika hat sich per PayPal gemeldet vor wenigen Minuten und sie schreibt, ich würde in dieser Gesellschaft irre werden, wenn es euch nicht gäbe. Ihr rettet mich und mein Denken.
Vielen Dank.
Ja, Monika, das können wir auf jeden Fall gerne zurückgeben.
Wir bleiben stabil. Also heute sind wir ja auch wieder da.
Wir sind auch heute sehr stabil und es ist ja auch eine Frage von Zuspruch. Also wenn man jetzt immer nur Ärger hätte, dann würde man es auch nicht machen. Deswegen ist das alles. Wir sind wie eine Symbiose. Ihr seid der Baum, wir sind die Mistel.
Warum machen denn dann die Öffis noch weiter? Die haben doch gar keinen Zuspruch mehr. Wir haben übrigens, weil wir das vorhin ja auch mal erwähnt haben, wir haben immer wieder Zuschriften von euch bekommen. Unsere E-Mail-Adresse ist übrigens redaktion@basta.berlin, wo uns vermehrt die Leute darauf aufmerksam machen, wie dieser Vogue-Trend bei den Öffentlich-Rechtlichen extremst zunimmt. Also wenn dann in irgendeinem Krimi plötzlich irgendeine neue Figur eingeführt wird, die jetzt immer am Schreibtisch sitzt und für die Kommissare ermittelt und wird irgendwie, ich weiß den Namen nicht mehr, ich sag jetzt mal Bärbel, und dann wird die Bärbel da eingeführt und die Bärbel ist aber ganz offensichtlich ein Mann mit Perücke. Aber das wird auch gar nicht, das wird überhaupt gar nicht thematisiert, sondern das ist jetzt einfach die Bärbel und die hilft beim Recherchieren und die Bärbel macht das total gut. Und das sind so diese...
spricht Bärbel mit dieser Stimme?
Ich glaube, Bärbel spricht mit dieser Stimme, ja. Bärbel ist, glaube ich, auch Raucherin. Ja, und das nimmt halt die ganze Zeit zu und dann gibt es auf der anderen Seite halt uns.
Ja, ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber ich habe mal zu deiner Frau gesagt, eigentlich müssten wir uns alle Polizeirufe und alle Tatorte nehmen, sie uns angucken und gucken, wer denn da eigentlich die Täter, die Tatverdächtigen sind und welche Geschichten da eigentlich erzählt werden.
Spannend.
Und dann könnten wir eine profunde Aussage treffen, wenn wir das neben die polizeiliche Kriminalstatistik legen. Also die Vermutung ist ja letzten Endes folgende: Diese Tatorte drehen an der Lebensrealität vorbei und wollen uns eine Realität verkaufen, die sie gerne hätten. Und das schlimmste Beispiel habe ich ja heute in die Telegram-Gruppe gepostet. Das ist jetzt also ein aktueller ARD-Krimi und der ist so absurd. Ich will das jetzt gar nicht wiedergeben. Ich will ja nichts Falsches sagen. Guckt euch das an, was ich gepostet habe. Das findet ihr auch bei News. Die haben sowieso alles gesagt, was man dazu sagen kann. Also migrantische Täter sind nach meinem Gefühl immer unterrepräsentiert, wohingegen deutsche Täter überrepräsentiert sind, gerne auch mit Nazi-Hintergrund oder auch mal mit Querdenker- oder Verschwörungstheoretiker-Hintergrund. Das geht immer, das können Gewalttäter sein, das können Mörder sein, wohingegen eben die andere Seite ausgeblendet wird. Das ist die These.
Ich habe ja früher, das ist aber weit vor der Corona-Zeit, ganz früher habe ich auch ganz gerne mal den ein oder anderen Tatort mir angeguckt. Dann hat ja jeder so seine Lieblingskommissare und. Aber das Ding ist tatsächlich, dass diese Fälle so an der Realität und auch an der Kriminalitätsstatistik in Deutschland vorbeigehen. Und dann handelt wieder irgendein Fall auf dem Dorf, wo dann irgendwie der Nazi-Nachbar dann doch derjenige, der Täter ist, gewesen ist. Und in der Großstadt und dann plötzlich hast du es mit Niederländern oder du hast es mit Russen oder du hast es, also aber auf jeden Fall hast du es nicht mit irgendwie einem Syrer und zu tun. Also das ist halt eine Vorspiegelung falscher Tatsachen. Jetzt kann man sagen, ja, aber Moment, das ist die Kunstfreiheit, die können ja machen, was sie wollen. Ja, natürlich können sie machen, was sie wollen. Aber dann müssen sie sich nicht wundern, dass die Quoten nach unten gehen, weil die Leute sagen, also auf das Puppentheater habe ich auch keine Lust mehr.
Die ARD, es sind die Einzigen, die schaffen, aus der Mokro-Mafia Niederländer zu machen.
Ja, richtig.
Wobei ich nicht ausschließen möchte, dass die Mokro-Mafia tatsächlich mittlerweile die niederländische Staatsbürgerschaft hat. Aber ja, ihre Wurzeln, wenn man das sagen darf, liegen natürlich woanders. Pass auf, ich wollte ja noch was zu Wolfram Weimer sagen.
Ja, bitte.
Und ich lege mich natürlich gerne auch mit allen anderen an. Vor allem jetzt erstmal mit allen, die sagen, also News, das ist doch, ach, die sind doch bloß falsche Opposition. Das ist doch eigentlich ein CDU-Outlet. Das hört man ja seit der Gründung von News immer wieder. Mhm. Und ich muss dem einfach widersprechen. Ich bin nicht eurer Meinung. Mhm. News ist kein CDU-Outlet. Ansonsten würden sie ja eine Beißhemmung gegenüber der CDU haben. Und das haben sie überhaupt nicht. Das sieht man im Fall von Wolfram Weimer. Weimer ist ein Vertrauter von Merz. Merz verteidigt Weimer bis aufs Blut. Weimer sagt selber, dass diese Koalition letzten Endes bei seinem Ludwig-Erhard-Gipfel geschmiedet wurde. Weimer ist CDU, Weimer ist das alles. Und News versucht den wirklich zum Rücktritt zu tragen mit allen Vorwürfen, die gerechtfertigt sind und dann auch noch mit drei mehr.
Ja.
Deswegen, das unterschreibe ich überhaupt nicht und es ärgert mich eigentlich, wenn man das immer so wiedergibt. Gut, aber was soll's, ich ärgere mich ja gerne. Der zweite Punkt, und da hat Weimer ja schon auch ein Argument, dass sich gerade sehr an ihm abgearbeitet wird. Also, da ging es erstmal los mit der Böhmermann-Story in der Schwangeren Auster in Berlin. Mhm. Das Ding hat sich ja dann aufgelöst, aber da war Weimer mit drin. Dann kamen die Vorwürfe, dass das Kulturministerium unter Weimer ja auch linksextreme Verlage fördert. Mhm. Das tut er auch. Das war aber schon vor ihm so. Ist ihm anzulasten, aber vor allem macht News das aus meiner Sicht, damit das endlich aufhört. Ja? Dann kam die Urheberrechts-Story und dann kam eben dieser Ludwig-Erhard-Gipfel. Es gibt also Gründe, da immer dran zu arbeiten, aber ich finde es interessant, dass die rechten und konservativen Medien sich genau Weimer nehmen und den jetzt seit Monaten beschießen. Thesen dazu?
Ja, ich glaube, dass Weimer das passiert, was generell der Union und speziell der CDU gerade passiert, dass sie, wenn man genau hinschaut, von beiden Seiten attackiert werden. Weil du hast das ähnliche Phänomen wie Merz, der ganz viele Versprechungen gemacht hat und konservativ wollte das Land wieder in die richtige Richtung rücken und dann nachher mit der SPD ganz andere Pläne geschmiedet hat, auch teilweise mit Grünen und den Linken zusammen. Das Gleiche siehst du auch in verschiedenen Unionsressorts, wie eben auch bei Weimer, der zwar angekündigt hat, einen ganz anderen Kurs als seine Vorgängerin zu fahren, aber dann trotzdem mit linken NGOs dann doch auf gewisser Ebene paktiert. gleichzeitig aber nicht genug, dass er nicht von links auch angegriffen wird, weil klar ist für Linke und gerade für die linke Kulturszene die Union und die CDU ein Feindbild. Auf der anderen Seite macht er aber eben nicht das, was er angekündigt hat, eine konservative Wende und ein ganz neuer frischer Wind, dass er eben auch von der anderen Seite, sprich von AfD oder von News und neuen Medien angegangen wird. Er sitzt also voll in der Schusslinie und das meiner Meinung nach voll zurecht.
Hier kommt die Weimar-These dazu.
Die AfD und ihr Umfeld betreibt Kulturkampf. Warum attackieren die mich eigentlich so? Wissen Sie warum? Weil sie die kulturelle Deutungshoheit in Deutschland haben wollen. Es geht ihnen um den Kulturbegriff.
Herr Weimar, ich weiß ja mittlerweile, dass Sie gar nicht dumm sind, hat mir Herr Jopper ja gesagt.
Richtig.
Wir haben die Hoheit über das, was Kultur ist. Wir wissen das ganz genau. Wir brauchen die uns nicht erkämpfen. Ja? Also wir von Basta Berlin haben die Hoheit und die erklären wir Ihnen natürlich auch gerne. Und jetzt komme ich nämlich zu meiner Sicht der Dinge. Die Angriffe auf Weimar sind alle berechtigt.
Ja.
Wenn News ein Riesenthema daraus macht, dass auch nur 10.000 Euro an Verlag XY gehen, wenn Verlag XY aber gleichzeitig Antifa-Postillen rausgibt, wo wirklich beschrieben wird, wie man sich rüstet für Anschläge, wie man auch Anschläge vertuschen kann, wie man sie durchführen kann, dann muss das ein Ende haben. Der gesamte Verlag kriegt kein Staatsgeld mehr. Mhm. Das ist wichtig. Und die anderen Dinge haben wir schon angesprochen. Das heißt, die Angriffe gegen Weimar sind in der Sache aus meiner Sicht alle richtig. Warum man ihn jetzt anschießt? Naja, das ist doch ein wunderbares Beispiel der Hygiene. Rechte Medien können auch einen vermeintlich rechten Kulturstaatsminister auseinandernehmen, wenn er Scheiße baut. Das ist das, worum es geht, Leute. Dazu sind Journalisten angetreten und das erwarte ich von allen anderen. Das heißt, es müssten natürlich links-grün woke Medien gewesen sein, die als erstes Robert Habeck und seinen Adlertus von den Greichens absägen. Aber auch da waren es natürlich rechte, konservative und vernünftige Medien wie wir, die massiv Druck gemacht haben, um die Greichens endlich aus den Regierungsapparaten rauszukriegen. Was wir ja nicht geschafft haben, als zumindest in Teilen geschafft haben. Also was hier gerade passiert, ist eigentlich ein richtig gutes Zeichen dafür, dass rechtskonservative Medien sagen, Weimar baut Scheiße, das ist kein Repräsentant von uns, mag er gerne den Genderzwang aufheben, mag er verbieten zu gendern, das ist ja ganz nett, das reicht aber sowieso nicht, wir müssen nämlich ganz andere Nägel mit Köpfen machen, wir müssen genau diese Leute austrocknen, die meinen, dass es in Ordnung ist, dass man Anschläge durchführt und auch noch Tipps gibt, wie man die Anschläge kaschiert. Die müssen alle raus aus staatlichen Förderungen und da muss noch viel mehr raus aus staatlichen Förderungen und das ist die Hoheit in diesem Kulturkampf. Wir haben sie aufgrund von Argumenten und das wollen wir in der Regierung umgesetzt wissen und da gibt es keine Kompromisse, Herr Weimar.
Und vor allem zeigt es auch nochmal, wie wichtig diese neuen Medien sind. Du glaubst doch nicht, dass Herr Weimar bei Titel, Thesen, Temperamente darauf angesprochen werden würde, wenn es vorher nicht diese Welle gegeben hätte, wenn es diese Recherchen nicht gegeben hätte, wenn es dann nicht darauf folgend auch eine Empörung in sozialen Medien gegeben hätte. Dann würde er dort sitzen und wahrscheinlich übers Gendern sprechen. So ist es dazu gekommen, dass ja tatsächlich, und ich habe diesen Ausschnitt ja aus TTT gesehen, dass er da durchaus auch kritisch gefragt wurde. Also ein, zwei Fragen fand ich durchaus nicht schlecht, die da gestellt wurden, so nach dem Motto, naja, das mit den Drohnen, das geht natürlich überhaupt nicht, aber darum geht es ja auch gar nicht, Herr Weimar, es geht ja hier um die Sache an sich und so weiter. Und deshalb, genau diese Medien, zu denen wir uns ja sicherlich auch zählen, sind wichtig, nachdem die Öffentlich-Rechtlichen und die Altmedien so in eine politische Richtung gearbeitet haben, haben sie sich in großen Teilen komplett überflüssig gemacht und diese Lücke wird aufgefüllt von Journalisten, die genau dort notwendig werden.
So ist es. Die tatsächlich auch empört berichten. Na klar, also diese Medien, die wir ja aufzählen, Kontrafunk, News, Apollo News, Basta Berlin und viele, viele andere, die ja auch dabei sind, die arbeiten natürlich mit Empörung. Die sind aber auch wirklich wütend und die haben Argumente.
Ja.
Und bei solchen Fällen wie dieser linken Politikerin, die angeblich für über 11.000 Euro im Monat Gehalt der Gleichstellungstrickserin in Mecklenburg-Vorpommern ist und gleichzeitig die Deutschlandfahnen irgendwo abhängt und sich damit dann ganz groß bei Social Media aufhält. Solche Leute müssen einfach weg aus politischen Ämtern.
Ja.
Das geht nicht. Und wir erwarten tatsächlich auch von der politischen Linken eine Form von Hygiene. Kill your darlings. Ist so. Übrigens würde ich, wir haben ja immer am Sonntagabend diese Sendung da, die heißt, wie heißt sie hier von der Frau da, die immer so sanfte Fragen an Robert Habeck
Mioska?
Steht. Mioska? Ah, Mioska, richtig, ja. Die Sendung heißt wie noch gleich?
Mioska?
Ich würde vorschlagen, dass wir die Sendung umbenennen. Die Mioska fliegt raus, kann in die Pflege gehen, kann mal wirklich was Vernünftiges machen. Und wir nennen die Sendung dann ab nächsten Sonntag El Maimouni.
El Maimouni?
El Maimouni. Das ist die Redakteurin, die bei TTT Talk in Weimar interviewt hat.
Mein Gott.
Sie haben El Maimouni. Also hat sie eigentlich ganz gut gemacht und so kann sie dann in Zukunft auch Robert Habeck interviewen, wenn er nochmal was zu sagen hat.
Ich glaube nicht, dass der so schnell nochmal irgendwas zu sagen haben wird. Aber, außer es geht um ein neues Buch. Aber nein, das ist ja völlig richtig. Und früher war es so, dass ich mir sonntagsabends gerne mal einen politischen Talk angeschaut habe. Die Gäste waren durch die Bank weg unterschiedlich, häufig auch parteiübergreifend und die wurden dann so ein bisschen in die Mangel genommen. Sowas vermisse ich halt heute komplett und bei Mioska war jetzt am Sonntag hier unser Söder. Gut, Söder ist allenfalls unterhaltsam. Ich finde ihn politisch ganz schrecklich, aber unterhaltsam ist er. Aber auch da ist natürlich jetzt nicht irgendwie groß mit einem kontroversen, regierungskritischen Interview zu rechnen von Frau Mioska mitnichten.
Ja, super. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir haben auch noch ein wichtiges Thema. Warte kurz, das muss ich jetzt hier ablesen. Muss ich dann erstmal eine Textsuche machen, das ist ja hier unfassbar. Bündnis Soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunft. Wir wollen gerne heute über das Bündnis Soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunft sprechen. Viele verwechseln es mit dem Bündnis Deutschland.
Nein, andere kennen es unter dem Namen BSW. Richtig, ehemals Bündnis Sarah Wagenknecht. Genau, da gab es ja auch...
Weißt du, was schön wäre? Oh, Herr Joppa, für diese Pointe wirst du mir wirklich sämtliche Eier der Welt geben.
Ja.
Das hieß
ja
doch vorher Bündnis Sarah Wagenknecht, oder?
Mhm, richtig.
BSW. Aber jetzt haben die ja gewählt, da haben sie jetzt einen neuen Chef, ne? Das ist ja der De Masi. Wollen wir das jetzt nicht BDM nennen?
Oh, schön!
Leute, ich wollte auch nochmal was zum Besten geben. Ja, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Goebbels ist kein Vergleich.
Ja, richtig.
Himmler, Goebbels, BDM in einer Sendung. Wow, das ist der alternativlose Podcast. Danke. Und schöne Grüße an die Schlapphüte vom Verfassungsschutz. Ach ja, schöne Grüße an die AfD. Mit der habe ich mich heute noch nicht angelegt. Aber liebe AfD Berlin, ihr habt ja zugestimmt, dass es in Zukunft möglich sein wird, dass Polizeikräfte ohne Kenntnis des Betroffenen in eine Wohnung eindringen, dort Abhöreinrichtungen einbauen und wieder rausgehen. Wie nennt Alice Weidel noch gleich den Verfassungsschutz? Stasi-Schmierer oder irgendwie sowas?
Ja, und irgendwas mit Schlapphüten war doch auch, oder?
Das ist doch irgendwie, liebe AfD Berlin, erklärt es mir gerne, aber ich finde das irgendwie eine ziemliche Dystopie, dass ich, wenn ich versuche, meine Rechner vor dem Zugriff der Sicherheitsbehörden zu schützen, aber trotzdem damit rechnen muss, dass die in meiner Abwesenheit in meine Wohnung einbrechen, auf meinem Computer etwas aufspielen und dann wieder rausgehen. Und das ist nur ein Teil dieses Gesetzes, dem ihr zugestimmt habt, ohne Notwendigkeit. Denn die schwarz-rote Koalition in Berlin hatte ja genug Stimmen, um es durchzusetzen, wenn ich mich nicht täusche. Es sei denn, es war eine Verfassungsänderung, weil ich nicht glaube, aber die AfD hat ja trotzdem zugestimmt. Also fandet ihr das Gesetz so geil und die KI-Richtlinien fandet ihr so geil, zur Gesichtserkennung fandet ihr so geil, zur Demonstrationsfunkzellenauswertung fandet ihr so geil, dass ihr da zustimmen musstet? Finde ich wirklich interessant.
Da kann mit uns aber, also für uns droht keine Gefahr, Benjamin, weil wir sind eh die ganze Zeit zu Hause. Hier kann keiner einfach rein. Ja,
uns zu dumm, um unsere Computer zu verschlüsseln.
Genau. Nein, aber ich gebe dir recht, es gibt Argumente von der AfD, die sagen, ja, aber es geht ja hier um höchstrichterliche Beschlüsse. Also es muss vorher einen richterlichen Beschluss geben, dass das überhaupt gemacht werden kann, dass man dann reingeht. Und sie argumentieren natürlich gerade in Berlin mit islamistischen möglichen Anschlägen, die dann verhindert werden könnten. Aber ich verstehe völlig deine Empörung, weil die AfD auf Bundesebene zumindest dem Verfassungsschutz da doch lieber keine Kompetenzen geben möchte.
Also einen richterlichen Beschluss gab es auch bei Norbert Bolz, den gab es auch bei CJ Hopkins, den gab es auch bei diesem Rentner mit dem Down-Syndrom-Kind. Das sind alles richterliche Beschlüsse für Durchsuchungen. Ja. Also...
Ist richtig. Ja, also, vielleicht muss die AfD einfach dann den Gang durch die Institutionen machen. Alle Richter, weißt du?
Nee, Herr Jopper, es mag Sie jetzt vielleicht verwundern, aber ich möchte diese Kompetenz und diese Macht auch nicht in Händen der AfD wissen. Nee, ich möchte diese Kompetenz und diese Macht einfach nicht in den Händen des Staates wissen. Ja. Ich bin nicht der Überzeugung, dass der Staat immer weitere Kompetenzen in der Überwachung seiner Bevölkerung braucht. Und das gilt für Funkzellenabfrage, die massenhaft erfolgen kann, genauso wie das Eindringen in Wohnungen. Das gehört sich nicht und das sollte auch keiner beschließen.
Und schau mal, wie weit es gehen kann. Allein müssen wir gar nicht den Kontinent verlassen. Großbritannien macht's ja vor, was im öffentlichen Raum an krasser Überwachung möglich ist, aber natürlich auch weitergehend dann in den privaten Raum hineingehend. Das ist extrem. Und du, da gibt's auch den Austausch natürlich zwischen Merz und Starmer, weil Merz das alles auch ganz sympathisch findet, was da passiert und man da ja auch den nächsten Schritt gehen möchte. Und da bin ich noch nicht mal bei der Online-Zensur angekommen, sondern ganz explizit bei dem Thema Überwachung, auch ein großes Ding.
So, wir wollten zum Bündnis Sarah Wagenknecht kommen.
Richtig.
Sagen wir vielleicht trotzdem weiter, oder?
Es ist doch einfacher, ne? Wobei Sarah Wagenknecht da jetzt nicht weg ist. Sie soll ja den Vorsitz einer noch neu zu gründenden Ethikkommission im BSW übernehmen. Und Fabio De Masi, Abgeordneter im Europaparlament für das BSW, übernimmt die Parteiführung.
Es ist ja schon geil, ne? Also Sarah Wagenknecht hat die Partei gegründet, aber es hieß schon von vornherein, eigentlich hat sie keine Lust auf den Job der Chefin, hat den Job da dann auch etwas lustlos abgegeben. Dann kam Fabio De Masi, von dem Weidel Wagenknecht selber sagt, er wollte den Job eigentlich auch nicht haben.
Ja, es ist halt natürlich mit Arbeit verbunden, das ist klar. Und vor allem finde ich es ganz interessant, De Masi stand zumindest bei den Linken, als früher die Linke noch eins war und BSW noch nicht gegründet war, stand auch schon mal zur Debatte, ob nicht De Masi vielleicht Linke Vorsitzender werden könnte. Ich erinnere mich noch an die Gespräche, allerdings ins Spiel gebracht, damals von Politikern, die dann alle zum BSW gewechselt sind. Also, dass er für Führungspositionen schon länger im Gespräch war, das ist klar. Er selbst hat das allerdings häufig abgewunken und er hat sich ja dann auch zurückgezogen. Er ist dann auch mal kurz aus der Politik rausgegangen, hat gesagt, nee, das ist mir jetzt alles ein bisschen viel. Und ihn haben sie jetzt zum Chef gemacht.
Ich finde die Arbeit von Fabio De Masi tatsächlich gut. Finde sie wichtig. Es gibt ja mehrere Untersuchungsausschüsse, die er auch begleitet hat. Ja. Was er da schreibt, ist wirklich gut. Was ist denn das nochmal, was er so hier, Dingsabumst, Cum-Cum-Ex? Ist er nicht
Cum-Ex zum Beispiel, ja, ja.
Cum-Ex-Experte ist er. Mhm. Ja, und auch zum Thema Wirecard hat er viel gearbeitet.
Oh ja.
Ich finde das immer interessant, was er schreibt. So, also, was ist das Problem von BSW? Das BSW hat sich verkauft in Thüringen und in Brandenburg läuft es wirklich auch alles andere als gut. In Brandenburg, hast du es mitbekommen, dass sie eine richtige krasse Regierungskrise haben?
Ja, natürlich. Ja, ja, klar. Da sind ja schon einige ausgestiegen, auch von der Regierungsbank weggestiegen. Die Linke, das BSW dort versucht dann noch den Rest zusammenzuhalten, aber geht auch teilweise eben gegen die SPD. Es ging ja auch um verschiedene Abstimmungsverhältnisse da. Also da ist richtig Bambule gerade.
Es sind also mehrere Abgeordnete vom BSW aus der Fraktion raus, aber bleiben in der Partei.
Ja,
so, auch eine interessante Konstruktion. Ja, also trotzdem stimmen sie aber mit der Regierung mit. Also noch steht die Regierung und es ist ja auch, die fällt ja dann sowieso in die Hölle, wenn die Regierung in Brandenburg kippt. Das wird ja dann nochmal schwierig. Aber im Bund hat das BSW das Problem, dass ihnen 9.529 Stimmen fehlen und sie deswegen nicht im Bundestag sitzen.
Und dagegen hatten sie ja auch direkt Beschwerde eingereicht, weil sie selbst sagen, naja, Moment mal, da ist ja bei der Abstimmung, also bei der Auszählung der Stimmen, was falsch gelaufen. Das sollten sie dann natürlich auch begründen und sie haben beispielsweise in NRW verschiedene Stichproben gemacht. Da ging es zum Beispiel um Briefwahlunterlagen, wofür das BSW gestimmt wurde, nachher bei der Auszählung aber keine einzige Stimme in den Briefwahlunterlagen für das BSW verzeichnet wurde. Es ging um Stimmen, die einer anderen Partei, nämlich dem Bündnis Deutschland, zugerechnet wurden. Und das hatte plötzlich viel mehr Stimmen als das BSW. Also hatte man berechtigte Zweifel und sagte, wir wollen, dass die Bundestagswahl neu ausgezählt wird. Aber nix ist.
Im Falle dieser Briefwahl hat der Spiegel auch einen relativ ausführlichen Artikel drüber geschrieben. Im Fall zumindest einer Briefwahl hat sich das auch als Quatsch erwiesen.
Aha.
Ja, also das BSW soll gesagt haben, wir wurden kontaktiert von jemandem, der uns gesagt hat, er war Briefwähler, er hat uns gewählt, aber es gibt keine einzige Briefwahlstimme in seinem Wahlkreis und das ist ja total dubios, da muss ja was falsch gelaufen sein. Und dann hat man das sich nochmal angeschaut und das Ergebnis ist, es gibt dort, wo der Mann abgestimmt hat, einige Briefwahlstimmen für das BSW.
Ah ja.
Laut Spiegel war es also so, dass das BSW auch Vorwürfe übernommen hat und selber nicht geprüft hat, was die natürlich, wenn das stimmt, richtig dumm dastehen lässt.
Ja.
Aber in anderen Fällen hat es sich ja schon bereits bestätigt und da geht es vor allem um das Vertauschen von BSW mit BD, mit Bündnis Deutschland. Ja, das soll vorgekommen sein. Es äußerte sich dann so, dass in diesen Wahlbüros das Bündnis Deutschland mehr Stimmen hatte als das BSW. Wobei das BSW natürlich deutlich bekannter ist.
Ja.
Und zumindest in diesen Wahllokalen, wo das so gewesen ist, fordert das Bündnis Sarah Wagenknecht jetzt die Neuauszählung.
Na, und sie ist ja auch relativ schnell sogar auch juristisch vorgegangen, Bundesverfassungsgericht auch schon mal angeklopft. Die haben aber gesagt, nee, das muss jetzt alles erstmal den normalen Weg gehen. Und der normale Weg ist, dass man sich an den Wahlausschuss des Deutschen Bundestages richtet. Und der sollte ja dann prüfen, ob sie diese Beschwerde vom BSW dann jetzt tatsächlich ernst nimmt, ob man da irgendwas macht oder ob man sagt, aus Grund XY wird das abgelehnt. Normalerweise kann der Wahlprüfungsausschuss das sehr schnell entscheiden. Der tagt auch relativ zeitnah. Hat er im Fall vom BSW jetzt sich sehr lange Zeit gelassen und hat dann gesagt, wir sind der Meinung, das muss nicht neu ausgezählt werden. Und noch ein kleiner Kommentar von mir dazu. Wundert mich überhaupt nicht, in einem Gremium, was aus 9 Leuten besteht und 5 davon gehören SPD oder Union an, die nun wirklich gar kein Interesse daran haben, dass die Bundestagswahl neu ausgezählt wird.
Auch von Linken und Grünen besteht vielleicht nicht das größte Interesse, ob es von der AfD besteht. Wenn ich mich recht entsinne, nachdem wir das ja ganz oft gefordert haben, diese Neuauszählung, hat sich die AfD vor einigen Wochen drangehängt. Und hat dann auch die Forderung.
Die haben es auch gefordert. Bei den Grünen würde ich das noch nicht mal sagen, weil wer profitiert denn davon, wenn Schwarz und Rot plötzlich keine Mehrheit mehr haben? Dann würde man die Grünen natürlich an Bord holen müssen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Die Union hat Unvereinbarkeitsbeschluss mit AfD und mit Linke. Geht nicht anders. Also nur so wäre es dann möglich. Die Grünen fänden es, glaube ich, ganz geil.
So, ist aber abgelehnt und das führt eben dazu, dass es jetzt vor das Bundesverfassungsgericht geht und das ist dann im Grunde um die letzte Instanz. Hoffen wir mal, dass die Entscheidung jetzt wirklich bald kommt. Und unsere Forderung steht ja, wir wollen, dass neu ausgezählt wird. Und das könnte ja ein Kompromiss sein, wenn das BSW sagt, also das entscheidende Thema ist die Vertauschung von BD mit BSW-Stimmen. Und wir wollen da, wo das BD größer ist als wir, da wollen wir auszählen. Das sind dann also nicht tausende Wahllokale, sondern einige. Und dann macht man das. Das wäre vielleicht was funktionieren würde.
Das stimmt. Es ist ja auch statistisch durchaus belegbar, wenn das BD da irgendwie immer so um 1% oder sogar darunter hat, also deutschlandweit jetzt gesehen, und das Bündnis Sarah Wagenknecht um die 5%, dann ist das relativ schnell auszumachen, wenn es in Wahllokalen mal plötzlich genau umgekehrt ist.
Aber Fabio De Masi wurde auch nach seinem Verhältnis zur AfD gefragt und hat dann bei Welt nochmal klargestellt, dass es keine Koalition mit der AfD geben soll.
Tja, ich fürchte...
Wir willst du ihn hören? Ich habe ihn mitgebracht.
Ja, bitte. Ja, gerne.
Wir feiern jetzt noch zweimal den De Masi ab, weil du weißt ganz genau, du hast noch nie so eine unfassbare Vorbereitung von mir bekommen wie heute. Und das ziehe ich jetzt durch hier.
Es reicht nicht, Koalitionen zu bilden, die nur dazu da sind, die AfD von der Macht fernzuhalten, die aber die Unzufriedenheit im Land, die berechtigte Unzufriedenheit nicht verringern. Deswegen sagen wir, braucht es zum Beispiel Minderheitenregierungen, die sich dann auf wechselnde Mehrheiten stützen. Und wir werden Anträge immer in der Sache prüfen. Das heißt, wenn jemand unsere Zustimmung möchte zu einem Antrag, muss er mit uns sprechen.
Also mit anderen Worten, er könnte sich eine AfD-Minderheitsregierung vorstellen und das BSW könnte dann in der Sache verschiedene Anträge mit unterstützen.
Ja, also ich finde, das ist ein ziemlich schmaler Fuß, den er sich da macht. Wir sind quasi auf der Regierungsbank, aber niemand kann uns wirklich dafür verantwortlich machen. Ja. Und sobald die AfD irgendwas machen möchte, müssen sie uns erstmal fragen. Ich glaube nicht, dass sich da jemand drauf einlässt. Und Herr De Masi, in der Wirkung ist es genau das, was Sie ja eigentlich nicht wollen. Es wird dann vermehrt zu super Anti-AfD-Bündnissen kommen. Und da werden Sie sich dann vielleicht ja auch als Minderheit beteiligen. Und es bleibt dabei, dass alle gegen die AfD und der Politikwechsel nicht eingeleitet werden kann. Und das ist eben genau der Vorwurf, den ich dem BSW leider machen muss. Angetreten, um eine konträr andere Politik zu machen. Ja, auch mit Ähnlichkeiten zur AfD in wichtigen Politikfeldern. Aber dann den Sprung zu machen, wir trauen uns jetzt, das auch wirklich wahrzumachen. Wir trauen uns auch, da gar keine Brandmauer zu haben, sondern wir wollen dieses Land ändern. Und deswegen müssen wir eben auch mit der AfD paktieren. Das trauen sie sich nicht. Und Herr De Masi, deswegen wird sich die Politik in diesem Land nicht ändern und da sind Sie dann leider mitverantwortlich für.
Ja, oder wie auch die das BSW in Sachsen-Anhalt sagt, da wird ja jetzt auch demnächst gewählt, die sagen ja ganz knallhart, sie wollen sogar in die Opposition. Sie wollen gar nicht an einer Regierung, selbst wenn es eine AfD, nehmen wir mal an, da bekommt die AfD fast die absolute Mehrheit. Sieht ja im Moment tatsächlich in die Richtung gehend aus. Und dann sagt das BSW aber nö. Also nee, wir wollen Opposition bleiben. Und dann würde genau dieser Fall eintreffen, nämlich vielleicht eine Minderheitsregierung mit AfD, mit BSW geduldet. Aber damit kannst du nicht antreten, damit gewinnst du keinen Blumentopf und das wird der Wähler auch nicht tolerieren.
De Masi verweist darauf, dass die Partei noch sehr jung ist. Und wenn diese junge Partei jetzt in eine Koalition geht, wo es kein gemeinsames Projekt gibt und die Schnittmengen nicht groß genug sind, dann wird es der Partei schaden. Ja, Herr De Masi, da haben Sie recht. Aber Deutschland hat keine Zeit, auf Sie zu warten.
Ja.
Und das Interesse des Landes geht über das Interesse Ihrer Partei, selbst wenn es für Sie der Sargnagel ist. Sie müssen jetzt die Chance ergreifen, hier eine richtige Politik zu machen. Dieses Land hat nicht viel Zeit. Die Zeit ist sowieso schon eigentlich abgelaufen.
Na und mit wem will er denn da Schnittmengen suchen? Mit der Partei, die sie alle verlassen haben, mit den Linken? Und gerade wegen Migration wird das auf keinen Fall funktionieren. Mit den Grünen nicht, mit der Union ganz sicher nicht, mit der SPD vielleicht. Ist die Linke nicht aus der SPD hervorgegangen? Hat man sich da nicht schon abgespaltet? Also ich sehe das ja überhaupt nicht.
So ist es. So ist es, liebe Freunde. Deswegen kommen wir jetzt auch zum Ende.
Du bist durch dein eigenes Arschloch geboren worden. Wer hat dir das angetan? Ja. Lass doch blau einfach blau und scheiße, scheiße sein.
Bela B. und Bonaparte, vielen Dank für diesen musikalischen Beitrag. Leute, wir möchten euch gerne bitten, unsere Arbeit finanziell zu unterstützen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Wer kann, wer möchte, macht das gerne. Wir freuen uns darüber. Vielen Dank.
Basta.berlin ist die Webseite, wo ihr das nachschauen könnt. Da gibt es die Möglichkeit der Banküberweisung oder auch PayPal. Vielen, vielen Dank dafür. Und ansonsten könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an redaktion@basta.berlin. Da antworten wir euch gerne.
Da werden wir am Donnerstag auch noch einiges vorlesen. Gerade die Rechts-Links-Debatte hat euch elektrisiert.
Oh ja.
Aber für heute war es das einfach mal. Mein Name ist Benjamin Golme. Wir hören und sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüssi.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.